Das sind jetzt natürlich ein oder zwei Steilvorlagen. Man ist gespannt und jemand fällt aus, der wunderbar zusammenfassen kann. Ich würde mal so anfangen. Ich habe, also ist ein subjektives Resümee gefragt und ich habe gelernt, erfahren, dass Fragezeichen durchaus Applaus auslösen können. Zumindest im weiteren Sinne. Und zwar war das gestern in dem Blog Lernfeld DDR-Geschichte, als Herr Klaassen bei der Diskussion um normative Zuschreibung der Begriffe Opfer und Täter auf das Fragezeichen im Tagungstitel hingewiesen hat. Und als dann nochmal darauf hingewiesen wurde, dass man normative Zuschreibung hinterfragen sollte, gab es Applaus dafür. Das meine ich damit. Also ein Fragezeichen kann anscheinend Applaus auslösen. Und das zeigt offenbar, dass diese Opfer-Täter-Dichotomie Ansätze berührt, beziehungsweise Ansprüche formuliert, die offenbar viele von Ihnen hier beschäftigen, wenn nicht sogar umtreiben. Von der Vermeidung fester Rollenzuschreibungen an die Figur des Zeitzeugen, beziehungsweise in der Reflexion, dass es solche Zuschreibungen gibt, kann offenbar die DDR-Aufarbeitung nur profitieren, indem zum Beispiel Blockaden aufgelöst werden können, die in ihr teilweise bestehen. Das ist insofern im Zusammenhang von Zeitzeugenschaft und Geschichtskultur von besonderer Bedeutung, da die DDR-Zeitzeugenschaft zwar auf etablierten geschichtskulturellen und geschichtspolitischen Mustern basiert, sich jedoch konkret in Kontexten der DDR-Aufarbeitung ausformt. Und sich zugleich, darauf hat der Professor Sabro hingewiesen, auch deutlich von der NS-Zeitzeugenschaft unterscheidet. Zum Beispiel in der Tatsache, dass die DDR-Zeitzeugen die Historisierung der DDR-Geschichte von Anfang an begleitet haben. Ich nehme also an dieser Stelle den Hinweis mit, dass gerade die Nichteinengung auf bestimmte Rollen das spezifische Potenzial der Zeitzeugen als subjektive Vermittler von Vergangenheit und Gegenwart erhöht und das damit einhergehende, so oft formulierte, unmittelbare Geschichtserlebnis noch vertieft wird. Das hiermit betretene Feld der Geschichtskultur des ersten Teils dieser Tagung und mit dem in ihr verorteten Zeitzeugen ist so spannend wie komplex. So wurde mir in den Beiträgen und Diskussionen deutlich, dass man beispielsweise genau hinschauen muss, ob man vom Zeitzeugen gerade als eine öffentliche Figur spricht oder andere Kontexte meint. Sehr produktiv habe ich zum Beispiel auch die Diskussion darüber wahrgenommen, was passiert, wenn Zeitzeugnisse, medialisierte Zeitzeugnisse, konserviert werden. Sowohl die Pro- als auch Kontra-Argumente waren für mich allesamt nachvollziehbar und die Widersprüche müssen insofern auch gar nicht aufgelöst werden, sondern weiten vielmehr die Perspektive auf Zeitzeugenschaft. Spannend ist weiterhin ohne Zweifel der häufig uns begegnete Begriff der Authentizität, der zugleich immer mit einer ordentlichen Portion Skepsis oder nennen wir es Distanz, begleitet war. Spannend ist der Begriff der Authentizität im Sinne von echt, vordergründig erstmal eindeutig scheint, doch im Grunde auch eine Zuschreibung ist. Häufig ist es offenbar auch so, dass Authentizitätserwartungen auf Seiten der Rezipienten dafür sorgen, dass Zeitzeugen häufig in den einmal eingenommenen Rollen verbleiben, denen man ihnen zuschreibt und sie dadurch innerhalb bestimmter Narrative quasi konsumierbar werden. Ich spitze das mal so zu. Eine interessante Frage ist also in den verschiedensten Kontexten für mich, was diese Erwartungen, die man vielfältig an Zeitzeugen hat, mit den Zeitzeugen eigentlich machen. Zugleich kam auch die hochinteressante Frage auf, ich spitze das auch wieder zu, was macht der Zeitzeuge seinerseits nun wiederum mit uns Zuhörern und Zuschauern? Werden Rezipienten beispielsweise auch zu Opfern bestimmter Darstellungen? Ich nenne zum Beispiel auch das gestern gefallene Stichwort der Traumatifizierung. Oder verbleiben Rezipienten einfach als Zuschauer? Dies ist so komplex und damit auch spannend, da Zeitgenossen ja erst durch Adressaten zu Zeitzeugen werden und deren Erinnerungen somit auch erst zu Zeitzeugnissen. Dieses Wechselspiel, diese Frage potenziert sich noch einmal dadurch, dass Zeitzeugen nun wiederum einen geschichtskulturellen Wandel durchlaufen haben und nun Bestandteil einer Meistererzählung sind und sie dadurch hoch wirkmächtig sind und durch diese Omnipräsenz zugleich wieder auch unsere Erwartungen mit ihrem Authentizitätsversprechen prägen. Vielleicht ist es sogar so, dass wir Dokumentationen im Fernsehen beispielsweise ohne Zeitzeugen als unecht und spröde wahrnehmen. Gleichzeitig wurde uns anhand von Fernsehdokumentationen gezeigt, wie Zeitzeugen mehr und mehr ort- und geschichtslos werden. Ja, sie werden quasi entindividualisiert, um eine Geschichtssendung mit dem nötigen authentischen Pep zu versehen. Diese Universalisierung der Zeitzeugen ist in gewisser Weise zugleich auch eine Entmachtung der Zeitzeugen. So laufen in meiner Beobachtung die Omnipräsenz der Zeitzeugen, deren Wirkmacht und Entmachtung sozusagen innerhalb verschiedener Kontexte parallel. In einem weiteren Punkt wurde anhand der empirischen Studie über die Arbeit mit DDR-Zeitzeugen in der außerschulischen Bildung wurden uns einige Leerstellen aufgezeigt. Zum Beispiel die Leerstelle des Einsatzes von Zeitzeugen nach 1989-90 und dann, wenn es um soziale und ökonomische Fragen geht. Und prompt begegnete mir am Abend gestern im Filmmuseum ein Buchprojekt des Hansa Verlages, in dem es genau um die Geschichte eines Zeitzeugen geht, der diese Leerstellen im Grunde besetzt, natürlich im literarischen Diskurs. Und auch eine weitere Wiederaufnahme ist mir im Filmmuseum begegnet. Wurde am Nachmittag noch die Frage gestellt, wann eigentlich Zeitzeugenschaft sich auflöst und wann die Inszenierung beginnt, wurde die Frage nach der Inszenierung anhand der Rimini-Protokolle klar beantwortet. Hier erfolgt also eine Inszenierung von Zeitzeugenschaft in den Ausdrucksformen des Theaters. Ob in der Literatur oder im Theater, hier werden neue Gesichtspunkte in die Begrifflichkeit von Zeitzeugenschaft eingespeist, der ein hochkomplexer und vielschichtiger Begriff ist. Hierzu gehört zum Beispiel auch, und damit schließe ich, der heutige Workshop All History 2.0, sozusagen der Wandel der Zeitzeugenschaft oder der entscheidende Punkt ist, wie Zeitzeugenschaft innerhalb der Oral History 2.0 auf Darstellung sozusagen geeicht wird. Und dass da wiederum auch ganz verschiedene Typen von Zeitzeugenschaft heraus entstehen. Und in dem Workshop Gegenstand, dass spontan 5 verschiedene Arten von Museen konzipiert werden sollten, Alltagsmuseum zum Beispiel, und man dort nach Zeitzeugen suchen musste, zeigt sich ganz klar, wie verschieden die Herangehensweise sind und auch wie groß das Potenzial ist der Kontexte, in denen Zeitzeugen eingesetzt werden können.